herzlich willkommen beim Denkraum. Mein Name ist Georg Redlhammer. Heute sprechen wir über Macht, über die Ausübung von Macht und über die Frage, was Macht mit den Menschen macht, die sie haben. 1513 hat Niccolò Machiavelli in der Verbannung ein Buch geschrieben, das bis heute polarisiert: Der Fürst. Kein moralisches Handbuch, eine nüchterne Analyse, wie Macht funktioniert. Wie man sie gewinnt, wie man sie hält, wie man sie verliert. 500 Jahre später hat der Psychologe Dacher Keltner an der UC Berkeley 20 Jahre lang erforscht, was Macht mit dem menschlichen Gehirn anstellt. Sein Ergebnis? Wir steigen auf durch Empathie, durch Zuhören, durch die Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen. Und sobald wir oben ankommen, verlieren wir genau diese Fähigkeiten. Messbar, neurologisch, nachweisbar. Lord Acton hat 1887 geschrieben, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Das kennt jeder. Aber so einfach ist es nicht. Es gibt keinen Schalter, der einen Menschen mit Macht plötzlich zum schlechten Menschen macht. Es ist ein Prozess. Schleichend. Und das Gefährliche daran, die Betroffenen merken es meistens nicht. Wir schauen uns heute an, wie dieses Muster funktioniert. Von Machiavelli über moderne Neurowissenschaft bis zu konkreten Fällen in Österreich und den USA. Im zweiten Teil analysieren mein KI-Avatar und ich das Thema im Gespräch und im dritten Teil öffne ich den Denkraum und frage, was bedeutet das für eine Gemeinde, für eine Stadt, für die Menschen, denen wir auf lokaler Ebene Macht geben? Wir schauen uns das Beispiel Linz an. Und vor allem, gibt es einen Ausweg? Gehen wir das Ganze mal wissenschaftlich an. Am Wort also mit mir, meine KI-Avatarin. Stell dir vor, du hast unfassbar hart für eine Beförderung gearbeitet. Du hast wirklich alles richtig gemacht. Also, du warst total empathisch, hast deinen Kollegen zugehört, hast Allianzen geschmiedet und warst einfach der absolute Teamplayer.
Ja, das klassische Erfolgsrezept eben.
Genau. Und dann erreichst du endlich diese ersehnte Führungsposition. Aber genau in dem Moment, in dem du dort oben ankommst, beginnt dein neuer Status, deine neuronale Architektur so umzubauen, dass du exakt die Fähigkeiten verlierst, die dich überhaupt dorthin gebracht haben.
Das ist eine ziemlich beunruhigende Vorstellung. Und das Verrückte ist, es ist weit mehr als nur ein Gedankenexperiment.
Absolut.
Wir werfen heute einen tiefen Blick in ein wahnsinnig spannendes Dossier. Das spannt einen riesigen Bogen, also von Niccolò Machiavellis Aufzeichnungen aus dem Jahr 1513 über moderne Neurowissenschaft bis hin zu aktuellen Chatprotokollen aus Österreich und brandneuen Gerichtsurteilen aus den USA.
Lass uns das mal aufdröseln. Unsere Mission bei dieser ausführlichen Analyse ist es herauszufinden, was eigentlich die zeitlosen Muster der Macht sind.
Genau.
Warum verändern sich Menschen fast unweigerlich, wenn sie nach oben kommen? Und um diese Dynamik zu verstehen, müssen wir bei jemandem anfangen, der oft völlig missverstanden wird. Ein Mann, der als Zyniker gilt, aber in Wahrheit ein eiskalter Realist war. Machiavelli.
Richtig, Machiavelli. Wir schreiben das Jahr 1513. Er sitzt in der Verbannung. Er ist komplett isoliert von der Politik in Florenz. Und dort schreibt er Il Principe, also der Fürst. Und man muss wissen, er schrieb da kein moralisches Handbuch. Er hat aus der Distanz ganz nüchtern die Logik der Macht analysiert.
Er hat quasi die Muster beobachtet.
Genau. Er sah, ein Fürst braucht Virtu, das bedeutet so viel wie Klugheit oder Urteilsvermögen. Und das braucht er, um dem Fortuna, also dem Schicksal oder dem Zufall, begegnen zu können. Es geht nicht um Gut oder Böse, sondern um strukturelles Überleben.
Da gibt es doch dieses extrem bekannte Zitat von Lord Acton aus dem Jahr 1887. Macht neigt dazu zu korrumpieren. Und absolute Macht korrumpiert absolut.
Ja, das kennt fast jeder.
Aber wenn man Machiavelli liest, wirkt dieser Satz von Acton fast schon zu simpel. Oder es ist ja kein magischer Schalter, der jemanden böse macht.
Absolut. Und hier machen wir jetzt einen faszinierenden Sprung in die Neurowissenschaft.
Okay.
Dacha Keltner hat an der UC Berkeley 20 Jahre lang genau dazu geforscht. Er nennt das das Power Paradox, also das Paradoxon der Macht.
Und was besagt das genau?
Er beweist, dass wir eben genau durch Empathie aufsteigen.
Ja.
Aber sobald wir Macht haben, dämpft das Gehirn diese Fähigkeit. Wir verlieren sie.
Also das ist nicht nur ein psychologisches Konzept, oder? So Kindobi von der McMaster University hat das doch sogar physisch im Gehirn nachgewiesen.
Richtig, das ist messbar.
Das musst du dir mal vorstellen. Machtausübung dämpft nachweislich die Spiegelneuronen im Gehirn. Das sind die Areale, die uns Mitgefühl empfinden lassen.
Genau, sie werden einfach leiser. Und Jennifer Steller hat das 2011 in einer Studie noch weiter untermauert. Mächtige Menschen empfinden signifikant weniger Mitgefühl, wenn sie Berichte über das Leid anderer hören. Keltner vergleicht diesen Zustand der Macht sogar mit einer manischen Episode. Ja, völlig enthemmt, ein überhöhtes Selbstbild.
Ich stelle mir das immer so vor. Es ist, als würdest du einen Berg besteigen wollen. Du nutzt ein Seil und Haken, das ist deine Empathie, um da hochzukommen.
Schönes Bild.
Aber sobald du den Gipfel erreichst, wirft dein eigenes Gehirn das Seil einfach weg.
Ja.
Du blickst auf die anderen herab und verstehst gar nicht mehr, warum die sich beim Aufstieg so schwer tun, weil du die Verbindung völlig gekappt hast.
Das Faszinierende hierbei ist aber, Keltner zeigt ganz klar, das ist kein Automatismus.
Na, okay.
Bewusste Rückkopplung, also Menschen, die einem auch mal ins Gesicht widersprechen, können diesen Effekt im Gehirn tatsächlich stoppen.
Also, wenn Macht das Gehirn verändert, ist Fehlverhalten dann quasi vorprogrammiert, zwingt die Rolle den Menschen in den Missbrauch? Da müssen wir über das Stanford Prison Experiment sprechen, oder?
Ja, Philip Zimbardo, 1971, ein absoluter Klassiker.
Genau. 24 Studenten, aufgeteilt in Wärter und Gefangene. Und nach 6 Tagen musste abgebrochen werden, wegen extremer Grausamkeit.
Richtig, aber da muss man heute echt vorsichtig sein.
Warum?
Weil die Studie methodisch hoch umstritten ist. Zimbardo hat da als Versuchsleiter provozierend eingegriffen.
Und ganz wichtig?
Er hat sie manipuliert.
Ja, er hat das Verhalten befeuert. Aber der entscheidende Punkt ist, nicht alle Wärter wurden grausam.
Situationen formen unser Verhalten extrem stark, ja, aber sie determinieren es nicht.
Also wir sind nicht machtlos.
Genau.
Lass uns das mal in die Praxis holen, abseits vom Labor. Wenn wir nach Österreich schauen, da sehen wir Keltners Paradoxon und dieses Phänomen der Echokammern in absoluter Reinkultur.
Oh ja.
Es geht um dieses zeitlose Muster der informellen Zirkel, dort, wo Kritik plötzlich nur noch als Illoyalität gesehen wird.
Nehmen wir Thomas Schmid, 2021.
Der Ex-ÖBAG-Chef.
Genau. Er stürzte den damaligen Kanzler Kurz durch abertausende Handychats. Da ging es um Postenschacher, manipulierte Umfragen.
Unglaublich, was da ans Licht kam.
Aber das psychologisch Spannende an diesen Quellen ist, Schmidt fand sein Verhalten völlig normal.
Echt?
Ja, er schrieb in den Chats Dinge wie, ich liebe das. Er hatte die Perspektive von außen wirklich komplett verloren. Seine Echokammer hat ihm gespiegelt, dass das alles total in Ordnung ist.
Ja, und dann gibt es noch Klaus Luger, den Linzer Bürgermeister bis 2024. Der hat die Öffentlichkeit ein halbes Jahr lang angelogen, weil er Hearing-Fragen an den Bewerber für den Posten des künstlerischen Leiters des Brucknerhauses an Dietmar Kerschbaum vorab zugespielt hatte.
Eine informelle Beziehung hebelt da formelle Kontrolle aus.
Da muss ich jetzt kritisch reingrätschen.
Ja?
Die älteren Semester kennen noch Udo Proksch und den Club 45 aus den 1970ern.
Das berühmte Hinterzimmer im Demel.
Damals gab es keine Handys. Die Mächtigen trafen sich persönlich. Und dieses Netzwerk hat Proksch jahrelang geschützt. nachdem er ein Schiff für 20 Millionen Dollar Versicherungssumme versenkt hat.
6 Menschen sind dabei gestorben.
Ja, und er wurde erst 1991 verurteilt. Wenn wir uns das jetzt ansehen, Brocksch hat Morde vertuscht, Schmidt hat Posten hin und her geschoben und Luger hat bei einer lokalen Personalentscheidung gelogen. Das sind doch völlig unterschiedliche Maßstäbe.
Absolut. Juristisch und moralisch kannst du das nicht vergleichen.
Aber das Muster ist doch exakt dasselbe, oder?
Genau das ist der Punkt.
Brocksch brauchte das Hinterzimmer. Schmidt und Luger ihre Smartphones. Die Umgebung hat sich vielleicht digitalisiert, aber diese menschliche Anfälligkeit, diese strukturelle Blindheit, die ist konstant geblieben.
Exakt. Es geht immer um die Isolation von der Realität.
Wir haben jetzt gesehen, was passiert, wenn informelle Netzwerke die Kontrolle so im Verborgenen untergraben. Was aber, wenn jemand ganz offen auf der absolut größtmöglichen Bühne versucht, etablierte Kontrollstrukturen auszuschalten?
Du spielst auf die USA an.
Ja, und bevor wir uns dieses Beispiel ansehen, ganz wichtig an dich, der uns gerade zuhört, wir bewerten hier absolut nichts moralisch.
Richtig.
Wir ergreifen keine politische Partei. Wir betrachten die Ereignisse ab Januar 2025 in den USA rein als sachliches Fallbeispiel für die Konsolidierung von Macht.
Genau wie Machiavelli das gemacht hätte.
Wir beobachten hier rein die Machtmuster. Und bei Trump funktioniert das nach Lehrbuch.
Wenn wir uns Trumps Rückkehr 2025 ansehen, dann wendet er im Grunde Machiavellis Logik an. Ein neuer Herrscher muss alte Strukturen rasch beseitigen und durch eigene ersetzen.
Lass uns auf die Fakten schauen. Er entlässt 17 Generalinspektore in einer einzigen Nacht.
Wahnsinn.
Und zwar einfach per E-Mail. Das sind ja die unabhängigen Kontrolleure der Behörden.
Ja, das ist ein massiver Eingriff in die Architektur der Institutionen.
Und er nutzt das Notstandsgesetz, das RIPA, für Handelszölle, die von 2,5% auf 27% sprangen. Das war der höchste Wert seit über 100 Jahren.
Und parallel dazu das DOGE, das Department of Government Efficiency unter Elon Musk.
Genau, die haben 260.000 Bundesbedienstete herausgedrängt und ganze Behörden wie USAID zerschlagen.
Kippt der Supreme Court diese Zölle?
Mit 6-3 Stimmen, ja.
Die Begründung war, das IEEPA gibt dem Präsidenten diese Befugnis schlichtweg nicht. Und die Folge? Die Regierung muss 166 Milliarden Dollar an über 330.000 Unternehmen zurückzahlen.
Der wirklich entscheidende Punkt für unsere Analyse ist es doch aber, wer da wie abgestimmt hat. Sogar Neil Gorsuch und Amy Coney Barrett haben dagegen gestimmt.
Die wurden von Trump selbst ernannt.
Genau. Aus Trumps Sicht war da ein Fehler im System. Warum hat diese Echokammer nicht funktioniert?
Wenn wir das in einen größeren Zusammenhang stellen, dann liegt der Unterschied in der Architektur der Institution.
Erklär das mal.
Schau, die Generalinspekteure konnte er nachts per Mail feuern. Ihre Position war schwach strukturiert.
Ja.
Aber Supreme Court-Richter werden auf Lebenszeit ernannt.
Ja, genau.
Ihre Unabhängigkeit ist strukturell komplett gesichert. Sie haben nichts mehr zu befürchten, also können sie sich dem Druck entziehen.
Also wir stellen fest, Regeln alleine auf einem Blatt Papier reichen einfach nicht aus. Die Regeln können von Menschen gebrochen werden. Jedes Kontrollsystem besteht am Ende aus Menschen, Richter, Journalisten, Beamte, die bereit sein müssen, Nein zu sagen.
Es sind immer drei Faktoren, die über Machtmissbrauch entscheiden. Erstens, die Umgebung. Also, gibt es Widerspruch? Zweitens, die Institutionen. Sind sie unabhängig gebaut?
Und drittens?
Der Mensch selbst. Machiavellis Virtu, also der individuelle Charakter.
Also was bedeutet das alles?
Wir bauen auf all dem auf, was Keltner und Machiavelli uns gezeigt haben.
Genau. Und ich finde, wir lassen das heute mal so stehen. Wir stecken Milliarden in Regelwerke und Compliance-Systeme. Das ist zwar eine gute Idee, aber ein Regelwerk ist nur Papier, wenn die Menschen darin nicht standhaft sind.
Das wirft eine entscheidende Frage auf, die wir im Alltag fast nie stellen, wenn wir wählen oder befördern. Wir fragen immer, welche neuen Regeln wir brauchen. Aber die eigentliche Frage lautet, nach welchen Kriterien wählen wir eigentlich die Menschen aus, denen wir Macht geben? Und wie sorgen wir dafür, dass sie in diesen Positionen sie selbst bleiben?
Und das ist die vielleicht wichtigste Erkenntnis für diesen Denkraum. Das beste System, die besten Regeln nutzen nichts, wenn wir die falschen Menschen auswählen. Soweit die Analyse. Jetzt öffne ich den Denkraum. Ich will das Ganze auf eine Ebene bringen, die jeder von uns kennt. Nicht Washington, nicht Wien, eine Gemeinde, eine Stadt, ein Bürgermeister. Nehmen wir Linz. Nicht, weil Linz ein Sonderfall wäre, sondern weil Linz zeigt, was überall passiert. Klaus Luger war Bürgermeister dieser Stadt, er war Gemeinderat, Stadtrat, dann Bürgermeister. Gewählt von den Leuten, mit denen er aufgewachsen ist, neben denen er gelebt hat. Und irgendwann hat er einem Bewerber die Hearing-Fragen für die Brucknerhausleitung zugespielt und ein halbes Jahr lang öffentlich gelogen, dass er diesen Bewerber kaum kennt. Jetzt ist es leicht, mit dem Finger auf Luger zu zeigen. Aber das greift zu kurz. Denn Luger ist kein Einzelfall. Wenn man sich die Geschichte von Linz anschaut oder die Geschichte jeder anderen Stadt dieser Größe, findet man dasselbe Muster in verschiedenen Ausprägungen. Bei seinen Vorgängern, bei Bürgermeistern anderer Städte. Und seine Nachfolger werden vor dem gleichen Dilemma stehen. Nicht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil das Amt selbst etwas mit den Menschen macht, die es ausüben. Keltner hat es im Labor gemessen. Aber man braucht kein Labor, um es zu beobachten. Ein Mensch wird Bürgermeister. Am Anfang ist er erreichbar, hört zu, kennt die Sorgen der Leute. Nach ein paar Jahren sitzt er in Aufsichtsräten, hat einen Terminkalender, der von Mitarbeitern verwaltet wird, umgibt sich mit einem inneren Kreis, der ihm sagt, was er hören will. Die Leute, die ihm früher direkt gesagt haben, wenn etwas nicht passt, kommen nicht mehr durch. Die, die durchkommen, stimmen ihm zu. Und irgendwann hält er seine Perspektive für die Realität. Nicht aus Böswilligkeit, aus neurologischer Gewöhnung. Das ist die Machtspirale. Du bekommst Macht, dein Gehirn passt sich an. Du verlierst die Fähigkeit, dich in andere hineinzuversetzen. Du umgibst dich mit Menschen, die dir zustimmen. Du verlierst den Kontakt zur Realität und du merkst es nicht. Das ist das Tückische. Kein Bürgermeister wacht morgens auf und denkt, heute missbrauche ich mein Amt. Es passiert schrittweise, Entscheidung für Entscheidung, Gefälligkeit für Gefälligkeit. Und jetzt die entscheidende Frage. Was nutzen dann Kontrollsysteme? Linz hat einen Gemeinderat, es gibt Aufsichtsräte für die städtischen Beteiligungen, es gibt Medien, die berichten, es gibt Compliance-Regeln und trotzdem konnte ein Bürgermeister ein halbes Jahr lang lügen, ohne dass es auffiel. Die ehrliche Antwort? Kontrollsysteme funktionieren nur so gut wie die Menschen, die darin sitzen. Ein Aufsichtsrat, der mit Parteigängern besetzt ist, kontrolliert nichts. Ein Gemeinderat, in dem die Mehrheitsfraktion dem Bürgermeister folgt, weil das System Loyalität belohnt, ist keine Kontrolle, sondern Dekoration. Wir haben in Österreich auf allen Ebenen Regeln. Das Problem sind nicht fehlende Regeln. Das Problem ist, dass die Menschen in den Kontrollpositionen denselben Dynamiken unterliegen wie die, die sie kontrollieren sollen. Also, was ist der Ausweg? Ich glaube, es gibt keinen perfekten, aber es gibt einen besseren Weg und der beginnt bei einer Frage, die wir fast nie stellen. Wir fragen bei Wahlen, wer hat das beste Programm, wer ist am kompetentesten, wer setzt sich am besten durch, aber wir fragen nicht, wie reagiert dieser Mensch, wenn ihm 3 Jahre lang niemand mehr widerspricht? Was passiert mit diesem Menschen, wenn er Macht hat und niemand ihn mehr korrigiert? Bleibt er erreichbar? Bleibt er lernfähig? Bleibt er fähig, sich selbst zu hinterfragen? Keltner sagt, bewusste Rückkopplung kann den neurologischen Effekt der Macht stoppen. Menschen, die einem ins Gesicht sagen, dass man falsch liegt, Menschen, die nicht zum inneren Kreis gehören wollen, sondern die Perspektive von außen einbringen. Das klingt simpel, aber in der Praxis ist es das Schwierigste überhaupt. Denn wer Macht hat, entfernt sich genau von diesen Menschen. Oder sie entfernen sich, weil sie keinen Konflikt wollen. Für eine Gemeinde heißt das konkret: Aufsichtsräte, die nach Kompetenz besetzt werden, nicht nach Parteiloyalität. Ein Gemeinderat, in dem Widerspruch kein Karriererisiko ist. Bürger, die Zugang haben und gehört werden, auch wenn ihre Meinung unbequem ist. Und ein Bürgermeister, der aktiv dafür sorgt, dass er korrigiert wird. Nicht, weil das angenehm ist, sondern weil er weiß, dass seine eigene Wahrnehmung sich verschiebt, je länger er im Amt ist. Machiavelli hat vor 500 Jahren geschrieben: Ein Fürst braucht Virtu, Urteilsvermögen. Keltner sagt heute: Macht verändert das Gehirn, aber das lässt sich aufhalten. Die Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, ist: Wie wählen wir die Menschen aus, denen wir Macht geben? Und wie bauen wir Systeme, die ihnen helfen, sie selbst zu bleiben? Nicht Systeme, die darauf hoffen, dass der Mensch schon der Richtige sein wird, sondern Systeme, die einkalkulieren, dass Macht jeden verändert, auch die Besten unter uns. Das war der Denkraum. Er bleibt offen.